das zweite Kapitel. Verse 1 bis 10. Und ich gehe jetzt nach und nach mal durch die Verse durch. Angefangen mit Versen 1 und 2 aus dem zweiten Kapitel. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Nochmal zur Erinnerung, was im ersten Kapitel war. Im ersten Kapitel, in Vers 12, sehen wir, dass es Spaltung und Streit in dieser Gemeinde gab. Dort steht: Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Und das, was jetzt kommt, nimmt Bezug auf diese Spaltung. Und gut, da sind jetzt vier Namen aufgezählt. Paulus ist klar, Paulus ist der Schreiber dieses Briefes. Paulus ist der, der eigentlich diese Gemeinde gegründet hat, der dort zuerst evangelisiert hat. Was Kephas, Petrus damit zu tun hat, weiß ich nicht, steht so nicht in der Bibel. Aber der hat wahrscheinlich auch Brief geschrieben oder sie mal besucht, ich weiß es nicht. Und Christus ist der, um den es letztendlich geht. Aber Apollos ist interessant. Wisst ihr, Apostelgeschichte 18, die Verse 24 bis 28 und dann Apostelgeschichte 19, der erste Vers, ich lese mal kurz vor. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war im Geist, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Apollos war wohl ein hervorragender Redner, hat sich hervorragend in den Schriften ausgekannt und hat es auch sehr gut darlegen können. Und hat es wohl so auch getan. Das jetzt als Hintergrund, wie Apollos hier in dieser Reihe mit auftaucht, zu dem sich die Leute bekennen. Also die Korinther kannten offensichtlich verschiedene Lehrer und verschiedene Lehrarten und haben sich, anstatt sich Jesus unterzuordnen, diesen Lehrern zugehörig gefühlt. Und wir wissen, dass Apollos sehr wortgewandt unterwegs war. Und ich behaupte, Paulus kann das auch. Paulus hat sich zum Beispiel selbst verteidigt, bis hin zum Kaiser dann. Also Paulus war bestimmt nicht ungebildet und redeunfähig. Aber interessant ist, dass er hier sagt: Ich bin nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Also er hat es bewusst einfach gehalten, offensichtlich. Und Paulus macht genau das, wozu die Jünger berufen sind. Sie sollen Zeugen sein. Sie sollen Zeugnis geben. Und in der Apostelgeschichte 1,8 ist es beschrieben. Da sagt Jesus: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das klingt jetzt so, als ob die Zeugen Jehovas die einzig richtigen wären, stimmt aber nicht. Aber unsere Aufgabe ist, Zeuge zu sein. Was wird von einem Zeugen erwartet, wenn es irgendwo ein Unfall passiert ist, irgendein Überfall, irgendwas ist passiert und dann kommt die Polizei und befragt die Zeugen. Möchte sie von den Zeugen Interpretationen haben? Mutmaßungen, Zusammenhänge verstehen, dass sie Zusammenhänge verstanden haben oder möchte sie nur hören, was hast du erlebt, was hast du gesehen? Was ist mit den Zeugen anzufangen, die dann sofort alles ausschmücken und sofort erklären, warum was passiert ist und die für sie unwichtigen Sachen weglassen und die, die sie sehr wichtig halten, sehr groß erzählen? Das sind Zeugen, mit denen die Polizei oder ein Richter nicht arg viel anfangen kann. Ein Zeuge sollte eigentlich nur erklären, was er gesehen, was er erlebt hat und das wiedergeben. Und Jesus sagt, wir sollen Zeugen. Interessant ist, wenn wir Zeugen sind, dann hat Gott gesagt, er stellt sich zu uns. Im Markus 16, Vers 20 sagt Jesus, steht, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das heißt, die Jünger gingen raus und haben nur Zeugnis gegeben und Gott hat Zeichen und Wunder dazu getan, um das Ganze zu bestätigen. Das als Hintergrund, warum Paulus sagt, als ich zu euch kam, dann mich nicht mit überredenden Worten, sondern ganz einfach nur das Zeugnis. Und gut, andere haben einen anderen Stil, andere machen das mit sehr wortgewaltig, aber das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sich in Korinth die Leute verschiedenen Rednern verpflichtet fühlten. Und dadurch Spaltung kam. Verse 3 bis 5. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Nochmal, Paulus war sich der Kraft oder der Macht von einem gut gesprochenen Wort durchaus bewusst. Und vielleicht hat er genau deshalb nicht auf Rhetorik und Redekunst gesetzt, sondern hat ein einfaches Evangelium verkündigt. Es gibt leider viel zu häufig, dass versucht wird, Menschen zu Christus hin zu überreden, zu überzeugen. Und gute Redner und vielleicht sogar ungläubige gute Redner, die auch noch ein bisschen Psychologie drauf haben, schaffen das, dir alles zu verkaufen. Und wenn es Christus ist. Und wenn du dann jemanden in einem emotional angeschlagenen Moment triffst, dann kriegst du den überredet, alles zu unterschreiben oder alles zu sagen. Das geht mit Redekunst. Aber gerade in christlichen Kreisen habe ich dann keine Jünger, sondern religiöse Anhänger geschaffen. Der Redner hat sich Anhänger geholt, aber keine wiedergeborenen Jünger geschaffen. Und vielleicht war Paulus' Auftreten in Korinth deshalb mit Furcht und Zittern begleitet, weil er sich eben nicht auf Rhetorik und Psychologie berufen hat, dass er gewusst hat, aha, wenn ich so und so formuliere, dann passt das alles, sondern hat sich wirklich nur auf Gott verlassen und er wusste, dass so eine Botschaft auch manchmal den Tod des Redners hinter sich herzieht. Er wurde auch woanders schon gesteinigt, in der Meinung, er sei dann tot. Aber Paulus wollte eben keine Anhänger schaffen, sondern er wollte das Evangelium verkündigen. Und interessant ist, nochmal in Vers 2, da sagt er, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Seine Botschaft war Jesus Christus als Gekreuzigter. Seine Botschaft war keine Reklame für das Leben im Sieg, für das Leben in Gesundheit, für das Leben in Wohlstand. Er hat nicht geworben mit allen geistlichen Segnungen, die wir dann haben werden und allen Geistesgaben, die uns dann geschenkt werden und mit dem neuen Jerusalem, in dem wir dann in Ewigkeit leben werden. Damit hat er nicht geworben, sondern er hat nur mit dem gekreuzigten Jesus Christus geworben. Und was bedeutet der gekreuzigte Christus? Das bedeutet, wir sind hoffnungslos verloren als Menschen. Unsere Option ist die Hölle. Gott liebt uns und er liebt uns dermaßen, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn Jesus Christus für uns geopfert hat als sündloses Opfer. Das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und Paulus hat offensichtlich nichts anderes in Korinth erzählt, als ihr seid verloren und es gibt nur eine Rettung. Jesus Christus ist eure Rettung. Und offenbar hat er nichts anderes dort verkündigt. Und erinnert die Korinther nochmal daran. Was ja nicht heißt, dass die ganzen anderen Sachen falsch wären. Aber es ist offensichtlich nicht das, dass man den Leuten Verheißungen in Aussicht stellt, auf dass sie dann sagen, oh, das klingt aber verlockend mit Jesus. Sondern er hat ihnen einfach die Aussichtslosigkeit vorgemalt. Paulus' Botschaft war nur die Notwendigkeit der Erlösung durch das Annehmen des Opfers von Jesus. Verse 6 und 7. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Unter den Gereiften, nämlich den Jüngern, jenen, die dabei sind, die, die im Glauben stehen und im Glauben leben, dort lehrt Paulus dann tiefgründiger. Aber wer sind diese Gereiften? Bestimmt nicht alle, die sich im frommen Umfeld tummeln. Ich greife mal kurz vor, aus dem dritten Kapitel, die ersten drei Verse. Dort schreibt Paulus genau zu diesen Korinthern: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Also das sind offensichtlich nicht alle Korinther Gereifte. Im Hebräer 5, Verse 12 und 13 steht, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Also redet Paulus offensichtlich nicht mit allen, die irgendwie dazugehören, als zu Gereiften. Und er will reden über Weisheit unter den Gereiften. Im Psalm 111, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Offensichtlich kann nur der Weisheit erlangen, der den Herrn fürchtet. Wenn er sagt, da ist keine Weisheit, dann sind da wahrscheinlich auch wenige, die den Herrn fürchten. Warum sollte ich den Herrn fürchten? Weil er mich verderben kann in der Hölle. Ich muss keine Angst haben vor Gott. Aber Gottes Furcht, Ehrfurcht. Ich muss erkennen, wie verloren ich eigentlich bin und welche Gnade mir widerfahren ist durch Jesus Christus. Und dann werde ich Gottes Furcht haben. Und wenn ich Gottes Furcht habe und wenn ich mich bekehrt habe, weil ich eben erkannt habe, wie schuldig ich bin, und wie selbstlos seine Liebe ist, wenn ich das erkannt habe, wenn das der Grund meiner Bekehrung war, Wenn das der Grund für meine Jüngerschaft ist, dann habe ich Ehrfurcht vor Gott. Und dann bin ich offensichtlich auch fähig, Weisheit zu erlangen. Und irgendwie waren das wohl nicht alle Korinther. Weil sie sich an wortgewandte Räder gehalten haben. Weil sie sich vielleicht aus anderen Gründen für Jesus entschlossen haben. Und weil sie deshalb vielleicht noch Babys im Glauben geblieben sind. Und denen konnte man noch keine Weisheit erklären. Aber auch zu diesen Gereiften redet Paulus nicht, wie sie aus der Welt gewohnt sind. Da steht, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit. Das, was wir heute haben, das griechische Denken, ja, nein, schwarz, weiß, richtig, falsch, das kommt von den Griechen damals. Und für die Griechen musste alles genau erklärt sein und alles nachvollziehbar sein. Und Paulus sagt, nein, auf diese Art und Weise lehre ich auch die Gereiften nicht. So seid ihr es von der Welt gewohnt, aber hier nicht. Es ist so, dass Gottes Handeln, Gottes Wesen, muss nicht so lange und so deutlich ausgelegt und erklärt werden, bis wir alles ergründet und verstanden haben. Wenn wir diesen Anspruch haben, haben wir einen falschen Ansatz. Wenn meine Kinder mir nur gehorchen, wenn sie verstehen, was ich zu ihnen sage, dann verstehe ich, warum sie mir nicht gehorchen. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger wird es zu verstehen, was die Eltern sagen. Aber das auch mit 15. Und ich sage jetzt nicht, dass ich die Weisheit schlechthin bin mit meinen Entscheidungen und Vorschriften. Aber es ist der falsche Ansatz, dass ich alles verstehen und ergründen muss. Und es ist der falsche Ansatz, mir Lehrer zu suchen, die mir alles ganz genau erklären können. Erst wenn ich es verstanden habe. Tue. Ich weiß nicht, ob Petrus jemals physikalisch korrekt erklären konnte, warum es möglich sein soll, auf dem Wasser zu laufen. Er hat es trotzdem getan. Es gibt so viele Dinge von Gott, die verstehe ich nicht. Wie er sein kann wie eine Mutter, die ihre Kinder liebt, wo er doch Gott der Vater ist. Aber muss ich denn das verstehen? Es ist so, dass der Heilige Geist, wenn wir bereit sind, uns die Dinge der unsichtbaren Welt offenbart, den Heilsplan Gottes erklärt und uns die Zukunft bis in die Ewigkeit zeigt. Aber er schlüsselt nicht alles ganz genau auf. Das sind so viele Dinge, die wir nicht verstehen können. Und mein Anspruch ist, ich muss das gar nicht alles verstehen können. Es reicht mir, wenn ich weiß, dass es gut ist, und dass Gott den Überblick hat. Aber das war bei den Griechen ein großes Problem, dass sie alles ergründen müssen. Und wir sind heute geprägt in unserer Kultur von diesem griechischen Denken. Da gibt es kein, wird halt schon so sein. So, nee, das will ich wissen. Das will ich, wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann will ich es auch nicht annehmen. Und ich kann viele Sachen nicht nachvollziehen, die in der Bibel stehen. Ich glaube sie einfach. Verse 8 bis 10. Denn keiner der Herrscher dieser Weltzeit, diese Geheimnisse, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also es ist müßig, Menschen von Gott zu überzeugen oder überreden zu wollen, denn sie können es gar nicht verstehen. Sie können es nicht verstehen. Ich kann ihnen Gott nicht erklären. Und ich weiß nicht, wie viele Leute habt ihr schon zu Jesus hindiskutiert. das geht nicht. Ich kann Leute vielleicht mundtot diskutieren, aber ich kann sie nicht zu Jesus hin diskutieren. Und sie werden es nicht erkennen. Ich habe die Liebe Gottes tatsächlich erst erlebt, als ich mich bekehrt habe. Die vielen Fragezeichen, die ich über die Bibel hatte und die mich gehindert haben, Frieden mit Gott zu schließen, waren plötzlich kein Hinderungsgrund mehr, mit Gott zu leben, nachdem ich mich bekehrt hatte. Plötzlich habe ich Sachen verstanden, ohne sie rational erklären zu können, weil der Heilige Geist mir Antworten gegeben hat. Welches Kind kann dir denn erklären, dass es unbedingtes Vertrauen in Papa und Mama hat und sich auf dem Arm am wohlsten fühlt? Frag mal das Kind, warum? Warum fühlst du dich bei mir nicht wohl? Warum fühlst du dich bei deinem Papa wohl? Erklär mir mal. Und ich akzeptiere das nicht, dass du auf meinem Schoß dich unwohl fühlst, weil da ist kein Unterschied. Anatomisch und sonstig. Bitte. Und das Kind kann es nicht erklären. Und so habe ich in der Beziehung zu Gott Dinge, sind mir plötzlich bewusst, die ich aber nicht erklären kann. Und die Welt kann es nicht erkennen und ich kann das an niemand hin diskutieren. Ich brauche das auch nicht versuchen, das ist ein falscher Ansatz. Im Gegenteil, in Matthäus 7, Vers 6 steht, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Wenn ich versuche, das tiefergründig zu erklären, das ist Perlen vor die Säue. Die Leute sollen sich, sie sollen Buße tun. Sie sollen erkennen, dass sie verloren sind. Sie sollen Jesus als ihren Herrn anerkennen. Es ist nicht mein Ding, das Christentum als die bessere religiöse Alternative zu verkaufen. Und es ist so. Wenn du dich aufs Argumentieren versiehst, dann geht man halt als aus einer Debatte heraus und jeder hat seine Meinung gesagt. Wenn du sagst, hey, du brauchst Jesus, dann bist du ein Blöder. Törichte Botschaft. Unsinnig. Ich bin nicht schuld. Ich muss mich nicht bekehren. Ich muss nicht Buße tun vor einem Gott, den ich nicht sehe und nicht rieche und nicht höre. Und warum lässt er all das Unheil zu? Ja, hallo? Müssen wir erklären, warum Gott all das Unheil zulässt? Müssen wir erklären, warum der eine mit 2 Jahren stirbt und der andere mit 80? Müssen wir erklären, was alles funktioniert und wie das war? Das ist nicht unsere Aufgabe, wir sollen Zeugen sein. Wir sind Zeugen und nicht Erklärer. Und wie ist das im alltäglichen Leben? Mit wie vielen Dingen gehen wir um, ohne dass wir sie wirklich verstehen? Kann jemand von euch richtig schlüssig erklären, wie der menschliche Körper funktioniert und warum er auf manche Sachen so reagiert und manche Sachen so reagiert? Aber ihr könnt mit dem Körper umgehen. Ihr wisst, wenn er morgens kein Essen kriegt, dann knurrt mittags der Magen. Das wisst ihr einfach. Ihr wisst, wenn man da draufhaut, dann wird es blau und tut weh. Wenn man mit der Säge hier rangeht, dann fehlt nachher was. Aber wie das alles genau funktioniert? Aber ihr geht damit um und ihr könnt es auch dem Nächsten erklären und sagen, du, ich sage dir ganz genau, wenn du jetzt noch 3 Kilo von dem Eis isst, dann wird es dir wahrscheinlich schlecht werden. Ja, wenn du mir das nicht genau erklären kannst, glaube ich dir das auch nicht. Ja, dann probier es halt aus. Wie viele Dinge, Fernsehen, Computer, Smartphone, Auto, benutzen wir täglich, wissen, wie es ungefähr funktioniert, können aber beileibe nicht erklären, wie es funktioniert. Aber wir benutzen es einfach. Wir gehen damit um. Wie ist es mit den Dingen in Gottes Reich? Wie ist es mit den Geistesgaben? Heilen, Zungenreden, Prophetie, Heilsplan. Ich kann davon erzählen, aber ich kann es nicht erklären. Muss ich aber auch nicht. Das ist nicht der Punkt. Gut, ich kann euch jetzt schon erklären, wie ein Auto funktioniert. Da weiß ich halt ein bisschen was drüber. Es gibt auch Leute, die wissen ein bisschen mehr über geistliche Dinge und können die auch erklären. Aber das ist nicht das Wichtige. Absolut nicht. Und wenn wir den Anspruch haben, dass wir sowas verstehen müssen und weitererklären müssen, dann haben wir einen falschen Anspruch. Aber Tatsache ist, wir Menschen, wir fühlen uns komisch, wenn wir was nicht erklären können. Und darum suchen wir Erklärungen und suchen uns Lehrer, die uns Erklärungen bieten. Weil wir es einfach wissen wollen und weil wir auch anderen gegenüber nicht dumm dastehen wollen. Wer kennt noch die Fernsehsendung Dings da? In der kleine Kinder Dinge erklären sollen. Es ist drollig, wie sie die Sachen erklären, aus ihrer kindlichen Sicht, mit ihren kindlichen Worten. Und wieder die Zusammenhänge absolut nicht stimmen. Aber es ist süß, wie sie sich zusammenreimen. Und wenn dann Kinder untereinander im Kindergarten sich gegenseitig erklären, wie schlau sie doch sind und was sie schon alles verstanden haben. Ich weiß nicht, wie Gott es sieht, wenn wir so schlau manchmal hier die Bibel auslegen. Aber dann nicht da hockt und schmunzelt und denkt, hey Kind, es ist ja süß, dass du versuchst, alles zu erklären, aber ich wollte nie, dass du das erklärst. Und irgendwie stehst du auch ganz schön auf dem Schlauch. Aber ja, okay, du hast mich lieb, dann erklär doch, ich bring's nachher wieder zurecht. Es ist der falsche Ansatz. Wir müssen doch einfach sagen können, okay, ich weiß es nicht. Erklär mir mal, warum dich deine Frau liebt. Okay, das hat ganz rationale Gründe. Erstens habe ich die schönste Nase in der Schulklasse gehabt, außerdem habe ich die schlauste Sprüche gehabt und das beste Fahrrad und dass da vielleicht bloß Emotionen waren, dass da irgendwie ein Mix war von Sachen, die du nicht erklären kannst. Es langt doch, wenn du sagst, okay, sie liebt mich. Das glaube ich nicht, erklär es mir. Quatsch, ich muss nicht alles erklären können. Und so ist es im Geistlichen auch, ich muss mir nicht überall Erklärer suchen. Und ich muss auch nicht versuchen, alles erklären zu können. Mir reicht's, dass ich weiß, dass Gott mich liebt, dass er einen guten Plan mit mir hat, dass alle Dinge, die mir geschehen, mir zum Besten dienen müssen und dass ich Vertrauen haben darf. In Matthäus 7 Verse 7 bis 11 sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer unter euch, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Es ist ein Urvertrauen, das wir haben sollen in Gott. Und von diesem Urvertrauen sollen wir Zeugen sein, dass wir um Erkenntnis bitten, dass wir Erkenntnis erhalten, dass wir das auch weitergeben können. Ja, gut und richtig. Aber Grundlage von Glauben darf keine gute Theologie sein. Grundlage vom Glauben muss die Verbindung zu Gott sein, Gottes Furcht und das Wissen, dass ich, weil ich es notwendig habe, erlöst wurde durch Jesus Christus. Und das ist das, was offensichtlich in Korinth Probleme gab, dass Paulus die ganz einfache Botschaft gebracht hat. Andere haben es ein bisschen schöner dargestellt, ein bisschen ausgefeilter. Und dann hat man sich die Lehrer gesucht, nach denen einen die Ohren jucken. Dann hat man gesagt, also das, was der Apollos erzählt, das ist mir, da kann ich mich identifizieren, das kann ich nachvollziehen, das ist greifbar. Aber was der Paulus sagt, bloß, dass ich schuldig sein soll, das ist mir zu einfach. Ich weiß nicht, was Petrus, wie er gelehrt hat in der Gemeinde. Ich weiß nicht, andere sagen, das ist uns ganz wurscht, wir halten uns bloß an Jesus. Und dadurch kam Spaltung. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir für uns wissen, warum glauben wir. Nicht, weil ein super Rhetoriker uns das mit Jesus sehr gut erklärt hat und es jede Woche weiter erklären kann. Und der Lehrer, der kann irgendwann nimmer da sein. Der Lehrer kann auch irgendwann mal abfallen und Blödsinn erzählen. Aber Jesus und Gott bleiben in Ewigkeit dieselben und meine Abhängigkeit. Und das soll uns motivieren. Und wenn wir uns jetzt in Kleingruppen, so viele sind wir nicht, es gibt schon kleine Gruppen, wenn wir uns in Kleingruppen zusammensetzen, ich habe 4 kurze Fragen. Worauf gründet sich unser Glaube? Und können wir nur glauben, was wir auch verstehen? Suchen wir Erkenntnis und schlaue Lehre? Und was wollen wir vermitteln anderen? Schlüssige Theologie oder nur eine einfache Botschaft zur Errettung? Ich danke dir, Jesus, dass deine Botschaft eine einfache Botschaft ist. Und ich danke dir, dass du mich erreicht hast mit dieser einfachen Botschaft. Und ich danke dir, dass mehr gar nicht nötig ist, um errettet zu sein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns wieder auf das besinnen, was wesentlich ist. Ich bitte dich, dass wir uns bewusst machen, worauf unser Glaube gegründet ist. Und ich bitte dich, dass du uns korrigieren darfst, wo wir vielleicht falsch liegen. Ich danke dir, Herr, dass es so einfach ist, dass es wirklich jeder Mensch verstehen kann und dass man nicht viel dazu tun muss, außer zu kapitulieren vor dir. Ich bitte dich, durchdring uns mit diesem einfachen Glauben und lass uns Zeuge sein für diesen einfachen Glauben. Amen.